bin jetzt verbunden mit Professor Niebling und er ist von einer Organisation, beziehungsweise er ist einer der Ärzte, die ihr Essen selbst bezahlt. Die Organisation heißt Medsis, das heißt Mediziner, die sich nicht von der Pharmaindustrie bezahlen lassen. Zuerst einmal guten Tag.
Grüße, Herr Grammelsbacher.
Ja, Mediziner, die sich von der Pharmaindustrie bezahlen lassen, wie läuft das ab, beziehungsweise was hat es für eine Relevanz und weshalb sind Sie eigentlich bei Medsis dabei?
Zunächst muss man sagen, Mediziner, die sich von der Pharmaindustrie bezahlen lassen, das klingt so, als würden jeden Tag Ärztinnen und Ärzte von der Pharmafirma Geld überwiesen kriegen oder in deren Arbeitsverhältnis stehen. Das ist natürlich nicht so. Medsis ist ein Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten, wurde 2006 gegründet, die sich zum Ziel gesetzt haben, transparente Informationen zu erhalten, sich unabhängig von manipulierten Daten von Pharmafirmen zu halten, die sich nicht zu Essen einladen lassen oder zu Kongressreisen, auch kleinere Geschenke, die da auf den Tisch gelegt werden. Also kurzum, die einen anderen Weg gehen wollen in der Informationsbeschaffung und auch im Umgang mit Außendienstmitarbeitern der Pharmaindustrie. Bezahlt werden Ärzte ja nicht, indem da in jedem Fall dicke Geldbündel auf den Tisch kommen, sondern es wird einfach Einfluss genommen auf das Verordnungsverhalten der Ärzte. Das ist das Problem. Ja. Pharmafirmen haben zum Teil den legitimen Anspruch, dass ihre Produkte natürlich möglichst viel verkauft und verordnet werden. Und das versuchen sie zu erreichen, indem sie Ärzten Informationen liefern und auch indem sie eben im schlechten Fall Ärzte fehlinformieren oder beeinflussen wollen.
Nun kennen wir das alles. Man sitzt im Wartezimmer und dann kommt irgendein Pharmavertreter, der wird sofort vorgelassen und unterhält sich da mal kurz mit dem Arzt. Wie läuft denn sowas ab?
Also ein Gespräch mit einem Außendienstmitarbeiter läuft in der Regel so ab, dass Termine vereinbart werden. Die Zeiten, wo die einfach reingeschneit kommen und dann im Wartezimmer möglicherweise mehr Außendienstmitarbeitern von Pharmafirmen als Wartepatienten sitzen, die sind vorbei. Die melden sich an, es werden dann eben Hochglanzbroschüren auf den Tisch gelegt, die sehr einseitig oft die Vorzüge von neu zugelassenen innovativen Arzneimitteln anbieten. Und da wird eben auch, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass negative Studienergebnisse nicht in diese Hochglanzbroschüren einfließen. Also es werden überwiegend eine Auswahl von positiven Ergebnissen präsentiert.
Ja. Das ist ja klar. Aber wie kann sich der Arzt jetzt dann informieren? Ich meine, wenn er einseitig von der Pharmaindustrie informiert wird, wo sind denn dann die anderen Informationsmöglichkeiten des Arztes? Er möchte ja schließlich auch neue Medikamente anbieten.
Es gibt natürlich unabhängige Informationsmöglichkeiten. Ich nenne da Prodomo, weil ich seit 1996 Mitglied bin, die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die ein sehr umfangreiches Portfolio an unabhängigen Informationen anbietet, gerade zu neuen Arzneimitteln. So, das sind Newsletter, die an alle Ärzte rausgehen, wenn sie sich da in diesen Verteiler einschreiben. Es gibt unabhängige Zeitschriften, die auch zusammengeschlossen sind. Da sind in Deutschland das bekannteste sicher das Arzneimitteltelegramm, aber auch der Arzneimittelbrief, dann die Pharmakritik und andere internationale Zeitschriften, die in diesem Bund unabhängiger Zeitschriften zusammengeschlossen sind, die bieten transparente und unabhängige Informationen an. Für Patienten gibt es ein sehr gute Zeitschrift, Gute Pillen, Schlechte Pillen, auch aus dem vom Westkreuz Verlag in Berlin, sehr empfehlenswert. Wir legen die in unser Wartezimmer und die ist eigentlich sehr begehrt immer. Also es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, sich unabhängig zu informieren. Und dann haben wir ja noch nicht angesprochen, Kongresse, sind die unabhängig? Werden die auch gesponsert von Pharmafirmen? Auch da gibt es zweierlei. Es gibt Kongresse, die in hohem Maß von Pharmafirmen gesponsert sind, wo zwangsläufig auch Einflüsse durchschimmern. Und es gibt aber auch Fachgesellschaften, die pharmafreie und nicht pharmagesponserte Kongresse anbieten?
Das wäre meine Frage gewesen, aber wenn Sie diese Frage schon beantwortet haben, kann ich ja gleich,
wenn ich die Fragen vorwegnehme.
Kann ich ja gleich nachhaken bzw. weiter ausführen. Welche Bedeutung hat denn die Pharmaindustrie mit Ihrer Beeinflussung? Wie schätzen Sie das ab, wie Ihre Kollegen sich beeinflussen lassen? Ich meine, Hochglanzbroschüren vorlegen ist eine Geschichte, aber Glauben ist die andere.
Also da gibt es ja ganz gute Untersuchungen aus Kanada und den USA, dass Ärzte, da sind viele Ärzte befragt worden, es waren methodisch gute Studien, und die gehen davon aus, dass sie selbst durch Besuche von Pharmareferenten und auch durch Kleinigkeiten, die da eben dann auch über den Tisch gegeben werden, sei es nur Kugelschreiber oder auch mal ein Buch oder eine Einladung zum Essen, dass sie sich nicht beeinflusst fühlen. Andererseits, dieselben, die angeben, dass sie selbst nicht beeinflussbar sind, geben an, dass sie davon ausgehen, dass etwa 80% der anderen Kollegen sehr wohl durch solche Maßnahmen sich beeinflussen lassen. Ja? Also da gibt es Wahrnehmungsstörungen. Ja? Man glaubt selber unabhängig zu sein und denkt, die anderen, naja, die sind schon beeinflussbar, aber dem ist nicht so. Jeder, der hier mitspielt bei diesem Spiel, der unterliegt Einflüssen. Da muss man sich klar sein.
Ich glaube, die Pharmaindustrie zumindest, die nimmt an, dass sie mit diesen Methoden beeinflussen kann. Gibt es denn da andere Untersuchungen, die ein bisschen objektiver versuchen vorzugehen?
Sie meinen, was tatsächlich dann die Effekte dieser Einflussnahme anbelangt?
Genau.
Ja, also ich denke, der schlagendste Beweis ist der, dass nach wie vor, auch wenn die Zahl der Außendienstmitarbeiter reduziert worden ist, Pharmafirmen noch eine erhebliche Zahl an Außendienstmitarbeiter beschäftigen. Das waren vor wenigen Jahren noch 20.000 und etwas mehr, ist zurückgegangen auf etwa, ich würde jetzt mal sagen, aktuell 12, vielleicht 15.000. Allein die Tatsache, dass diese Mitarbeiter ja beschäftigt werden, spricht sehr dafür, dass es sich lohnt, solche Service eben auch anzubieten den Ärzten. Ja. Und man weiß, dass die Zahl der Verordnungen von den beworbenen Arzneimitteln ansteigt, wenn eben entsprechende Vertreter der jeweiligen Firmen Ärzte besucht haben. Ja. Also sie hinterlassen schon eine Spur von Verordnungen. Auch Verordnungen steigen da an, wo Kongresse besucht werden, zu denen von Pharmafirmen eingeladen worden ist. Also das ist belegt und das ist offenbar und das ist auch menschlich. Ich denke, immer da, wo man in eine Beziehung geht, ändert sich auch das Verhalten.
Geht von dieser Verordnung bzw. von dieser Einflussnahme eine größere Gefahr aus oder heben sich die Pharmavertreter mehr oder weniger gegenseitig aus?
Naja, man könnte jetzt sagen, wenn man sich von allen beeinflussen lässt, dann hebt sich das wieder auf. Das ist aber, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Man muss ja sehen, was wird denn beworben? Es werden neue, innovative Arzneimittel beworben, die relativ kurze Marktpräsenz haben, über deren Langzeitwirkungen oft man wenig weiß. Ja? Da gibt es ja Beispiele dafür. Ja? Das war der Vioxx-Skandal in den 90er Jahren, wo eben negative Ergebnisse von Studien unterschlagen wurden und durch diese Arzneimittel Vioxx, das war ein Antirheumatikum, also ein Schmerzmittel, sind ja sehr viele Personen zu Schaden gekommen, die Kreislaufkomplikationen, Herzinfarkte erlitten haben. Ja. Das gibt das Beispiel Rosiglitazon, ein Mittel, was eingesetzt wird bei Blutzuckererkrankungen, was vom Markt genommen wurde, obwohl eine Fachgesellschaft wenige Monate vorher noch ganz stark darauf gepocht hat, dass es ein unverzichtbares Arzneimittel sei. Also es werden Produkte beworben, die neu sind, die hohe Preise haben, die hohe Umsätze erwarten lassen und von denen wir eigentlich noch nicht wissen, welche Nebenwirkungen sie zeigen werden, wenn sie bei einer hohen Zahl von Patientinnen und Patienten zum Einsatz kommen.
Auf der anderen Seite, der Arzt verschreibt ja nicht nur Medikamente, sondern der Arzt unternimmt auch Untersuchungen, auch im Sinne der Pharmaindustrie bzw. für die Pharmaindustrie. Inwiefern werden Ärzte hier geködert bzw. vor den Karren gespannt?
Da meinen Sie diese berühmt-berüchtigten Anwendungsbeobachtungen.
Genau, ja? Als ein Beispiel.
Ja, jetzt muss man eines, das hat auch wieder, jede Medaille hat zwei Seiten. Anwendungsbeobachtungen sind eigentlich ein legitimes Instrument im Rahmen des Arzneimittelgesetzes. Ja? Man will über Präparate, die auf dem Markt schon sind, auch Erfahrungen sammeln, wenn sie breit eingesetzt werden. Aber auf der anderen Seite, jetzt wieder die Kehrseite der Medaille, Anwendungsbeobachtungen sind in den letzten Jahrzehnten schlicht und einfach zu Marketinginstrumenten verkommen. Mit Anwendungsbeobachtungen werden Ärztinnen und Ärzte geködert, diese Arzneimittel einzusetzen, zu verordnen und dann vor allem auch weiter zu verordnen. Der wissenschaftliche Effekt dieser Anwendungsbeobachtungen ist sehr, sehr gering. Ja. Es gab Praxen, die stapelweise Anwendungsbeobachtungen hatten und wo dann eben für jeden Bogen, der ausgefüllt wird, pro Patient eine gewisse Summe Geld bezahlt wird. Und da würde ich sagen, Anwendungsbeobachtungen gehören sehr gut geplant, sie gehören überwacht, sie gehören angemeldet, sie gehören sorgfältig durchgeführt, dann haben sie ihren Wert. Aber Anwendungsbeobachtungen als Marketinginstrument sind völlig wertlos. Ich glaube, Herr Schönhöfer aus Bremen hat mal gesagt, es sind kriminelle Marketingmechanismen, die hier zum Einsatz kommen.
Andere kriminelle Maßnahmen sind, wenn man Patienten neue Medikamente verordnet und sie praktisch als Versuchskaninchen missbraucht. So geschehen in der DDR und das kam ja erst vor kurzem auf. Ja. Gibt es solche Praxen weiterhin, beziehungsweise wie sieht es aus in diesem Bereich?
Also als Versuchskaninchen missbrauchen. Man muss sagen, das hat natürlich hohe Wellen geschlagen, diese Vorgänge, die jetzt ja aufgedeckt und publiziert wurden. Es soll untersucht werden, ich glaube durch einen Medizinhistoriker an der Charité in Berlin. Was da alles war, Herr Grammelsbacher, muss ich ehrlich sagen, wir wissen das alle noch nicht so genau. Ja? Es war aber offenbar so, dass klinische Studien in die DDR ausgelagert wurden, dort quasi als Deviesenbeschaffungsinstrumente auch eingesetzt wurden, zentral gesteuert und gefördert wurden. Das wäre in Ordnung. Klinische Studien müssen gemacht werden, bevor ein Arzneimittel zum Einsatz kommt oder wenn es schon im Einsatz ist, dann eben Phase 4 oder Post-Marketing-Studien. Nur, was damals ja offenbar geschehen ist, dass diese Patienten nicht aufgeklärt wurden, dass sie ein Medikament im Rahmen einer Erprobungsstudie bekommen, geschweige denn, dass sie ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Das scheint so gewesen zu sein. Ja.
Das ist jetzt Vergangenheit. Gibt es eigentlich heute noch solche Sachen? Nicht gerade mit der DDR. Die DDR gibt es ja nicht mehr, aber es gibt Indien, es gibt China, es gibt Thailand, es gibt und so weiter und so weiter.
Also da muss man sagen, die DDR gibt es nicht mehr. Es ist zu hoffen, dass hier wirklich noch Licht in diese Sache gebracht wird, was damals wirklich gemacht worden ist. Ich habe nur zum Beispiel, ich habe diesen Spiegelartikel gelesen, da ging es um Ramipril. Das ist ein vielmillionenfach verordnetes Hochdruckmittel, was heute noch auf dem Markt ist, damals als Originalsubstanz Dilix eingesetzt. Die Länder, die Sie eben ansprechen, das ist ein Problem. Man muss wissen, dass klinische Studien heutzutage globalisiert sind. Ein Großteil von klinischen Studien, die den Zweck verfolgen und die für die Zulassung von Arzneimitteln notwendig sind, werden in Ländern gemacht, in Schwellenstaaten wie China, Indien, aber auch den ehemaligen Sowjetstaaten, den GUS-Staaten. Und was dort letztendlich wirklich abläuft an geforderten, wie die Rahmenbedingungen, die ja festgelegt sind, Deklaration von Helsinki, Good Clinical Practice, wie weit das stringent umgesetzt wird, das wage ich zu bezweifeln.
Eine andere Frage, beziehungsweise etwas näher gerückt, wenn ich hier die Zeitung aufschlage, dann wird mir immer wieder angeboten, dass wenn ich so und so alt bin und nicht rauche, auch nach Basel gehen kann, um dort eine dreitägige Studie mitzumachen.
Ja, na gut, das sind klinische Studien, die komplett reguliert sind durch entsprechende Gesetze und da werden eben neu entwickelte Arzneimittel an gesunden Probanden erprobt. Die sind notwendig. Sie müssen sorgfältig durchgeführt werden. Es gibt da immer dann mal kleine Katastrophen, sage ich mal in Anführungszeichen. Sie erinnern sich vor wenigen Jahren in London, ein neues Arzneimittel, ein monoklonaler Antikörper, der bei 6 Probanden zu lebensbedrohlichen Zuständen geführt hat. Aber das sind schon Untersuchungen, die notwendig sind und die eben gesetzlich vorgeschrieben sind, damit ein Arzneimittel eine Zulassung erhält. Und die Teilnehmer an solchen Studien, ich weiß es nicht, aber ich denke, angesprochen werden da sicher so Menschen oder mit wenig Einkommen, möglicherweise Langzeitarbeitslose, die sagen, ich habe die Zeit, ich mache das. Die müssen sorgfältig untersucht, sorgfältig überwacht werden. Und das muss jeder selber entscheiden, ob er da eben zustimmt. Da muss eine sehr, sehr genaue Aufklärung erfolgen. Die Zustimmung kann jederzeit zurückgezogen werden. Also ich gehe davon aus, dass das in einem ordentlichen Rahmen abläuft. Wird übrigens auch in Freiburg angeboten. Ja? Auch wenn Sie am Samstag eine Zeitung aufschlagen, gibt es auch eben Angebote von klinischen Studien an renommierten Kliniken, die dann eben Patienten suchen, meinetwegen Patienten mit einer Allergie, die sonst gesund sind und so weiter. Ja.
Wenn man jetzt Sie aufsucht, beziehungsweise Ärzte aufsuchen möchte, die sich eben nicht von der Pharmaindustrie, sagen wir es mal salopp, kaufen lassen, wie kann man euch finden?
Ja, also wenn Sie jetzt Metzis-Ärzte direkt ansprechen, die sind eine sehr seltene Art in Deutschland, ja. Metzis hat Stand Januar diesen Jahres, ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht, 400 Mitglieder gehabt. Ja. Das sind natürlich bei den über 300.000 im Medizinsystem tätigen Ärztinnen und Ärzten eine absolute Minderheit. Ich glaube, über die Startseite von Metzis kann man Mitglieder abfragen, auch in der Region dann eben regional bezogen Ärzte aufsuchen, die eben Mitglied von Metzis sind. Jetzt, aber da muss ich auch sagen, es gibt natürlich viel mehr Ärzte, die ganz ordentlich arbeiten, die nicht diesen Einflüssen unterliegen, die keine Pharmareferenten empfangen und die aber eben leider nicht Mitglied von Metzis sind.
So, Professor Dr. Wilhelm Niebling zu Ärzte, die ihr Essen selber zahlen. Ich danke mal für dieses Gespräch.